Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen wächst der Druck auf die Bundesländer, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ein entsprechender Appell kam heute von Bundesbauministerin Hendricks. In der Rheinischen Post wies sie darauf hin, dass der Bund den Ländern jedes Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro für den Sozialwohnungsbau überweise. Diese Mittel müssten nun auch zweckgerichtet eingesetzt werden. Der Städte- und Gemeindebund schätzt, dass zurzeit jedes Jahr neue Sozialwohnungen im Umfang einer Großstadt gebraucht werden.
Wohin mit den Flüchtlingen? Wo sollen sie unterkommen? Warum nicht in dieser Straße, hat sich die Stadt Kerpen in Nordrhein-Westfalen gedacht. Sie liegt im Ortsteil Mannheim und da steht ohnehin fast jedes zweite Haus leer, weil das Dorf in ein paar Jahren der Braunkohle weichen muss. Gesagt, getan, inzwischen sind hier Flüchtlingsfamilien eingezogen. Während die Städte kreative Lösungen für die Unterbringung suchen, hat der Bund auch einen Vorschlag. Die Länder sollten Fördermittel, die für sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind, auch bitteschön dafür ausgeben und nicht zweckentfremden. Das sieht der Städtebund genauso.
Ich halte es für richtig, die Länder müssen die Mittel nur für den Wohnungsbau ausgeben. Rechtlich sind sie dazu nicht verpflichtet. Insgesamt müssen wir den sozialen Wohnungsbau ankurbeln.
Es geht um Geld aus dem Bauministerium. In ländlichen oder dünn besiedelten Regionen werden die Mittel tatsächlich nicht nur für sozialen Wohnungsbau genutzt, sondern auch um Haushaltslöcher zu stopfen. In Ballungszentren dagegen reicht das Geld oft nicht.
Die vorhandenen Bundesmittel investieren wir ohnehin ja schon in den sozialen Wohnungsbau. Das müssen wir auch machen als große wachsende Stadt, so wie andere große Städte in Deutschland auch. Jetzt kommt die Flüchtlingsthematik dazu und da ist es selbstverständlich, wenn wir gemeinsam den Anspruch haben, die Menschen gut und dauerhaft unterzubringen, dass auch die Anstrengungen des Bundes verstärkt werden müssen und wir dafür mehr Geld brauchen.
Und Städte mit hohen Mieten wie München befürchten, dass Flüchtlinge und Einheimische künftig um günstigen Wohnraum konkurrieren.
Die Flüchtlinge, die auf Dauer hier bleiben dürfen, die brauchen dann ja normalen Wohnraum. Die können ja nicht auf Dauer in den Flüchtlingsunterkünften bleiben.
Mehr sozialer Wohnungsbau könnte da helfen, ist aber eher ein mittelfristiges Projekt. Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland ankommen, haben noch nichts davon.
Für Ausländer ohne Chancen auf Asyl greift von heute an ein neues Bleiberecht. Es gibt denjenigen, die sich gut integrieren, eine Chance, längerfristig in Deutschland zu bleiben. Über das Bleiberecht war zuletzt viel diskutiert worden. Anlass war das Aufeinandertreffen von Kanzlerin Merkel und einer von Abschiebung bedrohten jungen Palästinenserin.
Die 14-jährige Rim hat Angst, Deutschland verlassen zu müssen. Die Kanzlerin will sie trösten. Eine berühmt gewordene Szene. Rim und ihre Familie sind Palästinenser aus dem Libanon. Sie gelten nicht als politisch verfolgt. Ihr Aufenthaltsstatus ist unsicher. Doch möglicherweise helfen Rim jetzt die neuen Bestimmungen. Ein dauerhaftes Bleiberecht für bislang nur Geduldete gibt es in Zukunft für Familien schon nach 6 Jahren. Für Jugendliche nach 4 Jahren, vorausgesetzt, sie sind gut integriert.
Der Gesetzentwurf will diejenigen Ausländer, die gut integriert sind in unserem Land und die schutzbedürftig sind, besser stellen. Damit honorieren wir die Integrationsleistung der gut integrierten Geduldeten in unserem Land.
Einige 10.000 können vom neuen Bleiberecht profitieren und das wird allseits gelobt. Kritik gibt es dagegen an den neuen Bestimmungen für die Aufenthaltsbeendigung. Die Haftgründe für Abschiebung werden neu definiert. Dazu zählt zum Beispiel die Verschleierung der Identität. Es können Wiedereinreiseverbote verhängt werden, zum Beispiel für abgelehnte Asylbewerber. Neu ist ein Abschiebegewahrsam von maximal 4 Tagen. Vor allem das kritisiert die Opposition.
Hier wird gegenüber Menschen, die eine rechtsgültige Ausreiseaufforderung haben, die werden quasi behandelt wie Straftäter, obwohl es darauf überhaupt gar keinen Hinweis gibt.
Unumstritten ist eine weitere Erleichterung. Junge Flüchtlinge, die eine Ausbildung absolvieren, dürfen auf jeden Fall bleiben und bekommen nach der Ausbildung auch einen langfristigen Aufenthaltstitel.
In Ungarn gilt von heute an ein verschärftes Asylrecht. Unter anderem werden die Asylverfahren auf 15 Tage verkürzt. Darüber hinaus können Flüchtlinge, die über Serbien einreisen, im Eilverfahren in das Nachbarland abgeschoben werden. Ungarn erklärte es zum sogenannten sicheren Drittland. Nahezu alle Flüchtlinge kommen über die serbisch-ungarische Grenze. Amnesty International warf der rechtskonservativen Regierung Orbán vor, sich über völkerrechtliche Verpflichtungen hinwegzusetzen. Kanzlerin Merkel scheint zu einer weiteren Amtszeit bereit. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel will sie zur Bundestagswahl in 2 Jahren offenbar noch einmal antreten. Bei einem Strategietreffen mit engen Vertrauten sei bereits besprochen worden, wer für die Wahlkampfkampagne der Union 2017 zuständig sein solle. Im Fall einer Wiederwahl wäre es Merkels 4. Amtszeit als Kanzlerin. Die CDU-Zentrale wollte den Bericht nicht kommentieren.
Mehr als 1000 Menschen haben am Nachmittag in Berlin gegen die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den Betreiber des Blogs Netzpolitik.org demonstriert. Die Journalisten waren wegen Landesverrats angezeigt worden, weil sie als geheim eingestufte Verfassungsschutzdokumente veröffentlicht hatten. Nach Kritik und Rücktrittsforderungen in den Medien und aus der Politik will Generalbundesanwalt Range die Ermittlungen gegen die Blogger jetzt ruhen lassen, bis ein Gutachten vorliegt.
Angesichts der anhaltenden türkischen Luftangriffe hat der irakische Kurdenführer Barzani die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK aufgefordert, ihre Stützpunkte im Nordirak zu räumen. Das Leben von Zivilisten dürfe nicht gefährdet werden. Nach Berichten mehrerer Medien flog die türkische Luftwaffe heute erneut Angriffe auf Stellungen der PKK im Irak. Barzani kritisierte die Bombardements. Er rief die Konfliktparteien auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. In Polen ist heute an den Warschauer Aufstand vor 71 Jahren erinnert worden. Im Gedenken an die 200.000 Toten hielten am späten Nachmittag viele Menschen in der Hauptstadt mit einer Schweigeminute inne. Zu dieser Zeit hatte sich am 1. August 1944 die polnische Heimatarmee gegen die deutschen Besatzungstruppen erhoben. Nach 63 Tagen schlugen Wehrmacht und SS den Aufstand grausam nieder und zerstörten Warschau systematisch.
Jedes Jahr am 1. August um 17 Uhr steht in Warschau alles. Eine Minute lang. Ein emotionaler Moment immer noch. Genau um diese Zeit begann der Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Sophia Gordon kümmerte sich als 17-Jährige um Verwundete. Bis heute ist sie stolz, dass sie in der Untergrundarmee Armia Krajowa gekämpft hat. Wenn jemand sagt, der Aufstand sei sinnlos gewesen, empört mich das sehr. Schon allein die vielen Gedenktafeln in der Stadt zeigen, wie die Deutschen hier gewütet haben. Die schlecht ausgerüstete Heimatarmee hielt gut 2 Monate durch gegen einen übermächtigen Gegner. Schon das galt als heldenhaft. Die Rache der Deutschen war grausam. Sie zerstörten die Stadt, 200.000 Menschen wurden getötet. Trotz der vielen Opfer, der Warschauer Aufstand war wichtig, sagt die Ministerpräsidentin. Damals haben die Polen gezeigt, dass der Kampf für Freiheit wichtiger sein kann als Gesundheit, Besitz, wichtiger als das eigene Leben. Der Freiheitskampf im Warschauer Aufstand hat auch im heutigen Polen eine enorme Bedeutung. Wenn man sieht, dass immer mehr junge Menschen zu solchen Gedenkfeiern kommen, kann man hoffen, dass sie sich wieder so verhalten wie damals beim Warschauer Aufstand. Die Menschen würden sich bestimmt wieder wehren, wenn man sich ansieht, was hier um 17 Uhr immer los ist. Sophia Gordon will, dass die Erinnerung an den Warschauer Aufstand von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Mehr zum Warschauer Aufstand finden Sie auf tagesschau.de, darunter das Porträt einer Frau, die damals als junges Mädchen gegen die deutschen Besatzer kämpfte. Indien und Bangladesch haben ihren jahrzehntelangen Grenzstreit mit einem Gebietstausch friedlich beigelegt. Zehntausende bislang staatenloser Bewohner der Grenzregion feierten in der Nacht das Inkrafttreten des Abkommens, wonach beide Länder insgesamt 162 Enklaven einander übertragen. Sie hatten sich zuvor aussuchen können, Bürger welchen Landes sie werden wollten. Die Grenzstreitigkeiten gingen auf teils jahrhundertealte Verträge örtlicher Machthaber zurück.
Dieses Land gehörte bis Mitternacht zu Bangladesch als Insel im indischen Staatsgebiet. Die Bewohner konnten ihr Dorf nicht verlassen und hatten so auch kaum Zugang zu Schulen, Krankenhäusern und Behörden. Seit heute gehört das Dorf zu Indien. Für die bisher isolierten, zumeist verarmten Bewohner ein Grund zum Feiern. Jetzt bekommen wir endlich einen Ausweis und Sozialversicherung. Das macht uns sehr glücklich. Nach so vielen Jahren sind wir keine Staatenlosen mehr. Das ist es, was wir jetzt feiern. Der Landtausch beendet einen jahrzehntelangen, zum Teil blutigen Grenzkonflikt zwischen Indien und Bangladesch. Damit wird eine Zersplitterung der beiden Staatsgebiete ausgeglichen, die bis ins Jahr 1713 zurückreicht. Mit der Übergabe von gut 160 Enklaven an den jeweils anderen Staat verliert Indien in der Summe etwa 40 Quadratkilometer Land. Fast alle der etwa 50.000 Bewohner nehmen eine neue Staatsbürgerschaft an, kaum einer will umziehen. In den neuen Gebieten Bangladeschs erklang um Mitternacht die Nationalhymne. Diese Neuinder zündeten 68 Kerzen an. So viele Jahre hat es seit der Unabhängigkeit Indiens gedauert, bis ihr Status geklärt wurde. Die Politik verfolgt mit der Aussöhnung vor allem wirtschaftliche Ziele. Die Einigung wird Indien als Wirtschaftsmacht stärken. Bessere Beziehungen zu Bangladesch, das heißt, wir sind zusammen fast 1,4 Milliarden Menschen, einer der wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt. Für manchen älteren Bewohner zählt dagegen wohl nur eins, nach 68 Jahren nicht mehr in einer Art Niemandsland zu leben.
Doping unter Spitzensportlern der Leichtathletik-Szene ist anscheinend weiter verbreitet als bislang gedacht. Dies ergeben Recherchen der ARD-Doping-Redaktion und der britischen Sunday Times. Sie haben mit Doping-Experten eine interne Datenbank des Weltleichtathletikverbandes analysiert. Die Liste mit mehr als 12.000 Bluttests von etwa 5.000 Sportlern, unter ihnen zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister, enthält demnach viele Auffälligkeiten.
Viele Medaillen von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen verlieren mutmaßlich ihren Glanz. Jeder dritte Gewinner in den Ausdauerdisziplinen der Leichtathletik aus den Jahren 2001 bis 2012 steht unter Dopingverdacht. Das geht aus geheimen Datensätzen hervor, die dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt anonym zugespielt wurden. Zwei führende Blutdoping-Experten haben die Datenbank wissenschaftlich ausgewertet. Die Werte in der Datenbank lassen aus meiner Sicht keinen Zweifel zu, dass die Ausdauerdisziplinen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen von Blutdoping durchsetzt waren. Die Datenliste mit den auffälligen Werten stammt aus dem Weltverband der Leichtathletik IAAF. Vor allem Russland ist überproportional vertreten. Dennoch gab es bislang kaum Sanktionen. Von 146 Medaillen verdächtiger Athleten wurden nur 4 aberkannt. Die IAAF weist jede Kritik zurück. Man verfolge jeden verdächtigen Wert, aber sperren könne man nur nach einem strengen offiziellen Prüfverfahren. Auch wenn eher wenige deutsche Athleten auf der Liste mit verdächtigen Werten auffallen, der Deutsche Leichtathletikverband sieht den Weltverband eindeutig in der Pflicht, die Glaubwürdigkeit des Sports wiederherzustellen.
Das bedeutet ganz konkret auf der Ebene des Weltverbandes, dass man eben hier das System der Dopingbekämpfung auf den Prüfstand stellen muss und den Bedingungen, die in der Realität möglicherweise oder wahrscheinlich hier anzutreffen sind, eben anzupassen hat.
Wer schützt die sauberen Athleten? 3 Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Peking sind viele Fragen offen.
Die US-amerikanische Country-Sängerin Lynn Anderson ist tot. Weltweit bekannt wurde sie durch ihren Erfolgshit Rose Garden. Er brachte ihr 1971 auch einen Grammy ein. Sie sei stolz darauf, mit diesem Lied bis zu ihrem Tod verbunden zu sein, sagte Lynn Anderson später einmal in einem Interview. Die Sängerin erlag im Alter von 67 Jahren den Folgen eines Herzleidens.
In Goldtalern baden wie Dagobert Duck. Das geht nicht nur in Entenhausen, sondern jetzt auch in Schwarzenbach im Fichtelgebirge. Dort wurde heute ein Comicmuseum zu Ehren von Erika Fuchs eröffnet, der verstorbenen Chefredakteurin und Übersetzerin der deutschen Mickey-Maus-Hefte. Die Kunsthistorikerin legte den Disney-Enten immer wieder ihre eigenen Wortschöpfungen in den Schnabel und bediente sich bei Klassikern wie Goethe und Schiller. Auch dank Erika Fuchs haben die Bildergeschichten in Deutschland ihr schlechtes Image verloren.
Die Lottozahlen. 4, 7, 16, 20, 31, 36, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. August.
Dank hohen Luftdrucks ist es morgen freundlich. Die Luft, die einströmt, wird wärmer. Zunächst ist sie noch trocken. Dienstag haben wir es wieder mit einem Tief zu tun. In der Nacht fällt im Süden und Osten gebietsweise Regen, der an den Alpen zum Teil kräftig ausfällt. Am Tag viel Sonne, nur in Südostbayern ist es dichter bewölkt. Später muss dort mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden. In der Nacht 17 Grad in Niederbayern und 7 Grad im Sauerland. Am Tag 19 Grad auf Sylt, im Südwesten bis 31 Grad. Am Montag viel Sonne, nur ein paar lockere Wolken. Am Dienstag im Osten viel Sonnenschein, im Westen nach freundlichem Start in den Tag später gewittriger Regen. Örtlich sind Unwetter möglich. Am Mittwoch ist es meist wieder freundlich, ab dem Nachmittag über dem Bergland einzelne Gewitterschauer.
Um 22.45 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Wohnraum, die Diskussion um Flüchtlingsunterbringung und Panzerbiathlon. Moskau lädt ein zu internationalen Armeespielen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.